Es ist Samstag, der 30. April.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und auch heute schauen wir ein wenig auf das, was uns bewegt, was umtreibt uns, was macht uns womöglich wütend, was ist aber auch zur Deeskalation beitragend. Und ich unterhalte mich mit einem Mann, der hat mich eigentlich aus meinem Freitag nach täglichen Stauhass rausgeholt mit beruhigenden Worten. Also er ist ein Mann, der zur Deeskalation in der Lage ist und das ist in dieser Zeit nun wirklich mehr als angebracht. Er ist, das muss ich jetzt richtig zitieren, Editorial Director des Zeitmagazins und er ist Herausgeber der Weltkunst, eine Anmoderation, die er normalerweise von seinem Kollegen Jochen Wegner bekommt, im Alles Gesagt Podcast der Zeit. Ich begrüße ganz herzlich Christoph Arment.
Vielen Dank für die Einladung, Micky.
Wir unterhalten uns, wie gerade schon erwähnt, am Freitagnachmittag.
Bin ich so deeskalierend, dass du hast
mich Raum und Zeit vergessen gemacht. Und wir unterhalten uns am Freitagnachmittag und es ist derzeit noch nicht ganz klar, ob Boris Becker mit einem Freispruch hat er wohl nicht zu rechnen, aber es geht darum das Strafmaß. Er ist ja in 4 von 24 Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Und jetzt harren wir der Dinge, was denn da auf ihn wartet. Geklärt ist bereits, dass das Oktoberfest in diesem Jahr wird stattfinden können. Das hat OB Dieter Reiter heute Mittag bekannt gegeben. Und diese beiden Dinge hängen natürlich im Grunde genommen auch zusammen. Denn wenn Boris Becker nicht frei ist, dann kann er ja auch nicht ins Käferzelt. Dann kann man eigentlich auch das komplette Oktoberfest sein lassen, oder?
Stimmt. Eigentlich müsste die Reihenfolge anders sein. Auch die Reihenfolge heute in Bayern war auch sehr lustig, oder? Also erst hat der Ministerpräsident Söder gesagt, er hat ja nichts zu entscheiden, aber er wäre doch sehr dafür, dass das Oktoberfest stattfindet. Und ein paar Stunden später hat der OB dann die Entscheidung so gefällt. Ich habe ja mal in München gelebt, ein paar Jahre.
Ja.
Und als Münchner im Herzen freue ich mich natürlich. Weiß aber auch, dass es viele Münchnerinnen und Münchner gibt, die dann in diesen Tagen auch fliehen. Also es gibt ja sozusagen wirklich so, die Stadt ist ja wirklich gespalten in die Leute, die es total super finden und die Leute, die dann an die Seen fliehen.
Aber du bemerkst, wir führen an dieser Stelle zuvorderst eine geschmäcklerische Debatte und schon keine virologische mehr. Daran erkennt man auch ein wenig, dass das nicht mehr das vorrangige Problem zu sein scheint. Wenngleich ich natürlich sofort, als Markus Söder auch twitterte, schauen Sie, es geht um Bayern, das Oktoberfest, ich begrüße es, sofort die ersten schrieben, das Superspreader-Event geht dann aber auch auf Ihre Kappe, Herr Söder.
Wir erleben ja gerade, dass wir in so einer merkwürdigen, ich weiß auch nicht genau, wie die Lage
ist. Sag ruhig Zeitenwende.
Situation ist ja, sind, ich weiß auch selber schon nicht mehr. Ich war gestern in Hamburg im Zeitverlag und war dann unterwegs in der Stadt. Und in Hamburg wurde dann am Hauptbahnhof eine nicht deutsch sprechende Touristin aus dem Starbucks-Café rausgeworfen, weil sie keine Maske hatte, obwohl es nur 3 Schritte rein waren. Ja. Dann fährst du wieder 10 Kilometer weiter in Deutschland, dann gibt es überhaupt keine Masken mehr. Also, ich glaube, es sind alle zurzeit so ein bisschen hin und her gerissen und deswegen ist das wahrscheinlich auch, man denkt so, ja klar, wieso soll es dann auch das Oktoberfest nicht mehr geben? Und gleichzeitig sagen dann alle Virologen und Warnexperten, der Herbst wird kommen.
Ja, ja, genau, aber so weit ist es halt eben noch nicht und das Oktoberfest ist ja zuvorderst im September und eben nicht im Oktober, es endet ja Anfang Oktober und da wissen wir Hobby-Virologen ja, da geht es ja erstmal richtig los mit dem Virus und der in diesem Falle, was ist dann die 6. Welle, die 7., man kommt ja ein bisschen durcheinander und ich glaube, Markus Söder denkt ja auch ein bisschen daran, es ist ja wohl das letzte Oktoberfest vor den Landtagswahlen im nächsten Jahr, das möchte er ja vielleicht auch noch mitnehmen. Ne?
Glaubst du, da könnte es einen Zusammenhang geben?
Ach du, wer weiß.
Entzauberte Scheinriesen.
SEC-Vorgabe. Elon Musk scheitert mit Klage gegen Tweet-Auflagen. Kritik nach Online-Attacken auf Twitter-Juristin. Das berichtet Finanzen.net. Tesla-Chef Elon Musk ist mit dem Versuch gescheitert, Auflagen der US-Börsenaufsicht für einige seiner Tweets vor Gericht zu kippen. Die 2018 vereinbarte Vorgabe sieht vor, dass Musk Tweets, die Einfluss auf Teslas Aktienkurs haben könnten, erst vom Unternehmen freigegeben werden müssen. Ja, das ist ja eine ganz interessante Konstellation da mit Elon Musk und Tesla und Twitter. Das ist ja eine sehr bewegte Woche gewesen, in der es ja nun offiziell wurde, dass Elon Musk Twitter kauft für, ich glaube, es sind 42 Millionen Euro, 44 Millionen Dollar, irgendwie so um den Dreh rum. Ich glaube, da kommt es auf die 2 Milliarden dann, auf die 2 Milliarden, genau, auch nicht mehr an. Und ja klar, er ist natürlich jemand, der durch Tweets den Börsenkurs von Tesla maßgeblich mit beeinflussen kann. Und da hat die Börsenaufsicht natürlich ein Problem mit, weil das kann man ja nun wirklich als, also als totaler Börsenlaie, aber ja nun wirklich als Insiderwissen begreifen, wenn du der Erste bist, als größter Anteilseigner von Tesla, der du weißt, was du gleich twittern wirst, was den Kurs nachhaltig beeinflussen wird.
Ja, das ist ja überhaupt so eine, vielleicht auch die erste Geschichte der Woche. Mhm. Auch weil er ja im Laufe der Woche dann noch einen anderen Tweet abgesetzt hat, der, glaube ich, der zweiterfolgreichste Tweet aller Zeiten ist.
Ja.
Ich google in meinem Gedächtnis, wie Jochen Wegner immer sagen würde. Also sinngemäß hat er ja getwittert, ich will jetzt auch noch Coca-Cola kaufen, um das Kokain wieder zurückzubringen. Ich stehe auch sozusagen staunend, wie das Weltpublikum vor diesem Theaterstück, das uns da vorgeführt wird. Ich habe ihn im Time Magazine, die hatten diese Woche nochmal eine große Titelgeschichte über ihn, ein Zitat seines Bruders gelesen, das ich ganz aufschlussreich fand. Der Bruder sagt, also Elon Musk, sein Bruder, sei eine Inselbegabung, was die Geschäfte betrifft, also was das Business betrifft. Aber mit Empathie für andere Menschen sei er nicht so gesegnet.
Genau, da ist er natürlich der perfekte Neoliberale. Er ist ja auch jemand, der mit Peter Thiel oder Peter Thiel, wie man ihn ja jetzt auch nennt, unter anderem, ich glaube, PayPal haben sie zusammen mitgegründet, beziehungsweise, also Elon Musk ist ja selten der ursächliche Ideengeber dieser Unternehmen, sondern er ist dann der Geldgeber. Er ist jemand, der die Idee aufnimmt und entsprechend dann unterstützt monetär. Also er ist ja selten der geniale Schöpfer eines Unternehmens, aber er ist natürlich jemand, der sieht, das Ganze ist zukunftsfähig und er pimpt das Ganze dann mit seinem Geld. Genauso wie es ja auch, so wie ich das verstanden habe, eine Fehldeutung ist, dass er ein Self-Made-Milliardär in dem Sinne ist, dass er mit nichts gestartet wäre. Also wenn ich das in seiner Vita richtig gelesen habe, dann haben sein eben schon erwähnter Bruder und er als Kinder gerangelt um Smaragde, die also ihre Hosentaschen gefüllt haben, weil der Vater halt eine Smaragdmine gehabt hat. Das ist jetzt nicht die klassische Tellerwäscher-Millionärsgeschichte.
Nee, nicht wirklich. Aber es ist natürlich trotzdem andererseits auch, finde ich auch faszinierend und dann vielleicht auch zu einfach, um zu sagen, der ist einfach nur schrecklich. Mhm. Weil es ist ja dann schon auch interessant, dass jemand plötzlich die Autoindustrie so revolutioniert. Er hat es zwar nicht erfunden, aber er hat es dann doch irgendwie durchgesetzt.
Ja.
Dass unsere deutschen berühmten Autohersteller nur so hinterher schauen. Ja, wir leben irgendwie in so einem Zeitalter, glaube ich, von solchen Männern, auch Kanye West, der ja auch vielleicht so ein bisschen sein Pendant auf der künstlerischen Seite ist, dem ja auch so ein bisschen das Empathiegehen fehlt.
Ja, oder manchmal zu viel, ne?
Ja.
Vor allem für sich selbst.
Gibt Selbstempathie, vielleicht hat Kanye West die erfunden, ja.
Ja, das ist schon ganz spannend. Kanye West würde ich künstlerisch noch ein bisschen weiter drüber einordnen. Du bist ja selber ein Mensch, der Popkultur und aber auch dem Rap ja durchaus zugeneigt ist. Und da wissen wir beide natürlich, dass Kanye West schon für ein paar wirklich richtungsweisende Hip-Hop-Alben verantwortlich zeichnet. Was Elon Musk angeht, das fand ich auch bemerkenswert, speziell in dieser Woche, dass er eine unglaubliche Satanisierung stattgefunden hat. Also viele haben gesagt, mit der Übernahme von Elon Musk endet hier meine Teilnahme bei Twitter. Teilweise haben Menschen Elon Musk offiziell und natürlich für alle sichtbar bei Twitter blockiert, was mir immer so ein bisschen vorkommt, als würde man bei einem David Guetta-Konzert sich erst eine Karte kaufen und dann aber demonstrativ gegen ihn tanzen und sagen, lasst es doch einfach bleiben, aber leise zu verschwinden, das gelingt ja eh niemandem. Viele haben gesagt, ich gehe jetzt zum alternativen Dienst Mastodon. Wo ich auch sage, ja, das ist, also sie verlassen das toxische Klima Twitter, um nochmal woanders von vorne anzufangen und da schlecht über andere zu reden. Ich bin dann auch gespannt, wie lange das funktioniert. Ich finde, auf der anderen Seite ist aber auch erstaunlich, dass Menschen jubeln und sagen, mit Elon Musk kehrt die Meinungsfreiheit zurück. Denn absolut, die habe ich bei Twitter nun wirklich überhaupt nicht bedroht gesehen. Ich hatte eher das Gefühl, dass zu viel Meinung herrscht und nicht zu wenig. Das wiederum, dem kann ich mich auch nicht anschließen.
Ja, und ich meine, natürlich, jetzt haben wir so ein bisschen rumgealbert, aber die große, vielleicht sogar weltpolitische Frage ist ja tatsächlich eben, ob jemand wie Donald Trump wieder twittern darf.
Ja.
Und es wird ja vermutlich nicht so sein, dass Elon Musk offiziell sagt, Donald Trump darf wieder twittern, aber man vermutet ja, dass Twitter unter Elon Musk praktisch eine neue Offenheit, neue Regeln verabschieden kann und dann können sich eben Accounts wieder neu bewerben, die bisher gesperrt sind. Und Donald Trump hat ja diese Woche gesagt, er wird auf keinen Fall zurückkehren zu Twitter. Und wer das glaubt, hat ihn wahrscheinlich auch gewählt.
Ja, das ist allerdings richtig. Das wirft ja wieder die große Frage auf, inwieweit es klug ist, eine Meinung wie die zum Beispiel eines Donald Trump zu blockieren, sie nicht veröffentlicht wissen zu wollen. Oder man sagt, nun lass ihn halt erzählen, dann muss aber das Gegenargument einfach stärker und wirkmächtiger sein. Und ich glaube, das lässt sich ja von niemandem wirklich auflösen, welche Richtung da jetzt die tragfähigere ist. Wir werden es dann vermutlich irgendwann erleben, wenn es dann soweit ist. Für Trump kann es ja nicht schlecht sein, zunächst einmal, dass er wieder einen weiteren Kanal hat.
Ja, ich meine, erzählen ist ja okay, ne? Aber Lügen verbreiten und Unwahrheiten, also da kann ich dann auch nachvollziehen, dass ein Netzwerk wie Twitter dann auch in dem Moment mal gesagt hat, so geht's nicht weiter. Mhm. Aber ich meine, du hast natürlich recht. Also der Applaus, den Elon Musk von manchen bekommen hat, der lässt einen natürlich auch schon so ein bisschen erschaudern.
Ich habe es einfach nicht verstanden. Ich habe es einfach wirklich nicht verstanden. Also vielleicht liegt es auch einfach am intellektuellen Zugang. Das war mir emotional vergleichsweise wurscht erst einmal, ob der das Ding jetzt übernimmt. Also es ist ja nicht so, als seien ja vorher die größten Menschenfreunde am Werk gewesen und hätten irgendwie, weiß ich nicht, wie im Waisenrat über das ganze Ding geherrscht. Also das ist ja nun auch einfach nicht der Fall gewesen. Also da muss man dann, ich will jetzt nicht in dem Trumpschen, nur lasst ihn erstmal machen, Duktus agieren, aber ich würde mir das jetzt dann schon erstmal kurz anschauen, in welche Richtung es geht. Bemerkenswert finde ich im Zusammenhang mit der Meinungsfreiheit aber den Aspekt, dass Elon Musk bzw. Tesla ja einen Gutteil seiner Fahrzeuge nach China verkauft. Und die wiederum haben mit dem Thema Meinungsfreiheit ja nun wirklich erwiesenermaßen ein deutlich größeres Problem. Was das für das Gebaren bei Twitter bedeutet, das würde mich in diesem Zusammenhang wirklich viel mehr interessieren.
Ich bin relativ sicher, dass wir es erleben werden, weil ich glaube, dass Elon Musk, der ja, wenn ich mich richtig erinnere, auch schon Wladimir Putin zum direkten Duell aufgefordert hat, sich von China dann was sagen lassen wird. Ich bin sehr gespannt. Also auf der unterhaltsamen Ebene wird er uns weiter Gutes tun.
Kommen wir mal zu Menschen, die in den direkten Infight mit Wladimir Putin demnächst vermutlich erstmal nicht gehen werden.
Die unbequeme Meinung.
Jürgen Habermas zur Ukraine, Krieg und Empörung, so steht es in der Süddeutschen Zeitung, schriller Ton, moralische Erpressung zum Meinungskampf zwischen ehemaligen Pazifisten, einer schockierten Öffentlichkeit und einem abwägenden Bundeskanzler nach dem Überfall auf die Ukraine. So kann man es in dem Gastbeitrag lesen. Und ja, es ist schon so, dass das Jürgen Habermas, der mittlerweile ja 93-jährige Philosoph, sich schon sehr verwundert zeigt über diese ja nicht nur politische Zeitenwende, sondern auch über die philosophisch-moralische, gesellschaftliche. Und das ist ein Text, über den sich viele Menschen am heutigen Freitag sehr echauffiert haben. Das Ganze wird auch noch flankiert von einem offenen Brief, angeführt von Alice Schwarzer, begleitet von vielen Intellektuellen und Prominenten. Und das ist so eine Gemengelage, in der ich gar nicht so genau weiß, was ich da jetzt so im Detail zu sagen soll. Aber das Erstaunen darüber, wie ehemalige Pazifisten jetzt in der Lage sind, einst friedensbewegt plötzlich aus dem Katalog jeden Panzer zitieren zu können und sich gerade bei den Grünen prozentual auffällig groß für die Lieferung schwerer Waffen einzusetzen, das finde ich völlig legitim, das öffentlich mal mit einem gewissen Erstaunen zu bemerken.
Also ich meine, erstmal muss man ja sagen, das ist ja so das, was man so Zeitungsleseereignis nennen würde. Ich habe den Text natürlich, die Wahrheit ist natürlich zuerst heute Morgen digital gelesen, habe aber mir dann die Süddeutsche auch nochmal, ich habe sie ja auch abonniert, nochmal sozusagen angeschaut und dann blätterst du das Feuilleton auf und es ist eine Doppelseite und es ruft schon gleich
Wucht. Ja, die schwere Waffe im Print.
Hier kommt die Bedeutung. Aber es ist auch wirklich, ich finde es auch wirklich einen interessanten Text. Man braucht, glaube ich, knapp 20 Minuten, um ihn zu lesen. Man versteht nicht immer alles. Manchmal ist es auch so, dass da so banale Dinge drinstehen, dass man denkt, naja, aber es ist Habermas. Ja. Aber ich finde zum Beispiel auch einen interessanten Gedanken, den er relativ am Ende des Textes macht, dass es ja doch zeigt, wie sehr sich unsere Welt verändert hat, wenn man feststellt, dass auch Konservative bis zu Reaktionäre, also aus seiner Sicht, jetzt fordern, Putin muss nach Den Haag. Der internationale Strafgerichtshof, der ja auch von den USA gar nicht anerkannt ist.
Aus gutem Grund vermutlich. Ja.
Da beschreibt er schon auch eine, wie sagt man so, eine tektonische Veränderung in der Wahrnehmung. Es ist ja das Scholz-Bashing jetzt sozusagen seit Tagen nicht geendet. Ja. Es gibt ja auch sicher viel zu kritisieren an ihm, vor allen Dingen, weil man ihn ja so selten hört. Andererseits finde ich auch, also mir ist jemand lieber, der auch in solchen Zeiten, in denen alle sagen, jetzt muss sofort alles entschieden werden und gemacht werden und morgen muss alles losgehen, trotzdem nochmal sich ein bisschen Zeit nimmt und nochmal sozusagen vielleicht nicht zu hektisch ist.
Da kommt natürlich das beliebte Gegenargument, was wir auch immer im Zusammenhang mit dem Klimawandel hören. Wir haben aber keine Zeit. Wir können uns nicht hinsetzen und abwägen. Das ist natürlich ein bisschen griffiger im Zusammenhang mit der Ukraine, da du täglich sehen kannst, wie es Bomben und Raketen auf Mariupol hagelt beispielsweise. Da ist es ja nun wirklich in seiner plastischsten Darstellung greifbar. Gleichwohl sehe ich das genauso wie du, dass es natürlich eingedenk der Sachlage angeraten ist, dass man sich da ernsthafte Gedanken drüber macht. Und auch das ist ja mittlerweile schon fast eine unpopuläre Meinung, dass man sagt, dass man angesichts der Atombombe durchaus auch so etwas wie Unbehagen empfinden kann und im Zweifel sich sogar öffentlich gegen die Lieferung schwerer Waffen ausspricht, weil man Angst hat. Also ich meine, die Position, die ist jetzt vielleicht keine heldenhafte, aber zu sagen, ganz ehrlich, ich würde mich da lieber raushalten, weil ich Angst habe um mein eigenes Leben. Das öffentlich zu schreiben, würde ich jetzt nicht unbedingt als mutig bezeichnen, aber doch als eine menschliche Position, der ich mich zwar nicht anschließen würde, aber trotzdem halte ich es für legitim. Und gerade dieses öffentliche Tasten von Menschen, wie beispielsweise halt eben Habermas, das öffentliche Hadern, das Zweifeln, das sich in eine veränderte Situation vortasten, das muss doch auch möglich sein im öffentlichen Diskurs. Es ist ja kein Befehl, den er dem Bundeskanzler erteilt, sondern er wundert sich öffentlich. Und das Einzige, was man ihm vielleicht vorwerfen kann, ist, dass es sprachlich manchmal so verstiegen ist, dass sich weniger Leute mitwundern könnten. Also es ist, sagen wir, ein nicht niedrigschwelliges Angebot zum Mitwundern. Aber ansonsten...
Er ist, wie heißt es in der Süddeutschen, er ist einer der bedeutendsten Philosophen unserer Zeit. Da muss manchmal wahrscheinlich auch so ein Satz drinstehen, den man nicht gleich twittern kann. Ich finde es legitim also und auch wichtig, dass solche Debatten auch geführt werden und dass auch jemand wie Habermas sich ja auch der Kritik dann aussetzt. Andererseits ist es so, ich war hier in Berlin, findet ja am Wochenende gerade das Gallery Weekend statt, also das Kunsttreffen. Und ich war gestern Abend bei einer Ausstellung und bin dann in einen ukrainischen Maler reingerannt, den ich ein bisschen kenne, Daniel Spivakov. Und dann unterhältst du dich eben mit jemandem wie ihm, der sein Atelier in Kiew hatte und seine Frau ist Galeristin hier in Berlin und der in der Woche, als der Krieg losging, eigentlich am Freitag nach Berlin fliegen wollte, um am Samstag seiner Frau bei der Ausstellungseröffnung zu helfen und dann am Montag plötzlich dachte, ach, komme ich vielleicht doch ein bisschen zu spät, vielleicht schaue ich mal, ob ich ein bisschen früher fliegen kann und dann noch einen billigen Flieger am Mittwoch gefunden hat und dann eben ausgeflogen ist und am nächsten Morgen begann der Krieg. Da stehst du plötzlich vor jemandem wie dem, der dir erzählt, dass alle seine Freunde jetzt im Krieg sind und er hier in Berlin in Sicherheit ist und gleichzeitig denkt, sollte ich eigentlich was tun? Ich will aber natürlich auch in Sicherheit bleiben und bin auch froh, dass ich in Sicherheit bin. Und er hat mir erzählt, dass es unter seinen Freunden es tatsächlich so ist, was man sich in Kiew erzählt, dass es tatsächlich die Leute so sehr in den Krieg wollen, dass sie teilweise mit Bestechungen versuchen, schneller an den Dienst an der Waffe zu kommen. Also wir sind da, glaube ich, erst mittendrin dabei zu verstehen, was da eigentlich mit uns gerade passiert.
Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist die App Steuertipps. Ja, lassen Sie uns doch über Geld reden, ne? Wir sind jetzt mittlerweile fast in der Hälfte des Jahres angekommen und das bedeutet für einige, dass sie merken, dass die finanzielle Planung und das mit den Steuern nicht so ganz aufgegangen ist. Der eine hat das Problem, dass der Typ, der ihm tolle Steuertipps gegeben hat, seit einiger Zeit nicht mehr zu erreichen ist und angeblich in Brasilien lebt. Die anderen stellen fest, dass so am Ende des Geldes noch sehr viel Jahr übrig ist und Freiberufler wie ich bekommen irgendwann den heißen Tipp, dass alles, was man eingenommen hat, man nicht komplett behalten darf, sondern da sind noch Steuern zu zahlen. Also es ist schon nicht ganz verkehrt, wenn man Menschen oder eine App hat, die einem bei den Steuern helfen können. Und da kommt die App Steuertipps ins Spiel. Über die App könnt ihr in wenigen Schritten leicht und verständlich eure mögliche Steuererstattung prüfen. Steuertipps ist super einfach zu bedienen und ihr könnt alle Infos mit ein paar Klicks ausfüllen. Ihr werdet mit leicht verständlichen Fragen durch den Prozess geführt, was die Steuererklärung super intuitiv macht. Ihr könnt die Eingaben aber auch erfassen, indem ihr eure Lohnsteuerbescheinigung abfotografiert und einfach hochladet. Ab sofort könnt ihr außerdem eine gemeinsame Steuererklärung mit dem oder der Partnerin machen und auch Kinder angeben. Man bekommt dabei stets angezeigt, wie viel Geld man zurückerstattet bekommt und eure Angaben werden zuverlässig gecheckt. Die App könnt ihr kostenlos im Apple App Store oder im Google Play Store downloaden. Nur beim Absenden der Steuererklärung an das Finanzamt zahlt ihr dann 24,99 Euro. Aber ich behaupte mal, dann lohnt sich das auch wirklich. Das ist ein gutes Investment. Die Steuer-App ist eigentlich für jeden gemacht, der seine Steuererklärung selbst machen will. Und da gibt es ja nicht wenige. Und alle Infos und den Link zur App findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Folge.
Ganz weit vorne.
Sprache von Robert Habeck. Wie lerne ich reden wie Robert Habeck? Eine Anleitung in 6 Schritten. Ein ganz, ganz toller Text von Anna Meyer in der Zeit, die sich dezidiert damit auseinandergesetzt hat, wieso, mit welchen rhetorischen und auch, sag mal, wie soll ich das sagen?
Gesten
ja,
auch,
ja, mit, also, mit welchen ja, Gesten ja, er uns eigentlich so für sich einnimmt. Das ist schon ganz beeindruckend. Und was ich zunächst einmal bemerken möchte, ist, dass also Anna Meyer eine exzellente Beobachterin ist, die es geschafft hat, dass sie ihm nicht so auf den Leim geht wie ein Großteil der Journalisten und Journalistinnen, zu denen ich mich natürlich auch zähle, denn wie sagte der großartige Peter Ahrens vom Spiegel, Habeck-Videos teilen ist der neue Drosten-Podcast und da ist er nun wirklich überhaupt, da kann man nun wirklich überhaupt nichts dem entgegensetzen. Und er hat gesagt, Anna Meyer hat in mehreren Schritten das Ganze so ein bisschen auseinandergenommen, also Tipp 1 zum Beispiel, Spracherziehung des Gegenübers, also wenn der Interviewer Robert Habeck zum Beispiel fragt, und es geht um die sogenannten kleinen Leute, dann korrigiert Habeck sofort. Ja, die sogenannten kleinen Leute erniedrigt Menschen. Ich halte es für gefährlich, so zu reden. Da kommt der Begriff Unterschicht, dann sagt er auch, ich widerspreche erneut, der Begriff sei abwertend. Und vor kurzem, ich zitiere, als Markus Lanz den Begriff Dilemma in Bezug auf den Krieg verwendete, sagte der Bundeswirtschaftsminister, das halte ich für nicht richtig. Richtig ist schwierige Zeiten, schwierige Entscheidungen. Und so geht es weiter. Sie hat da wirklich ganz tolle Dinge aufgenommen. Fühltest du dich auch ertappt?
Ja, absolut. Ja. Also, und es ist ja wirklich großartig, wenn man bei einer politischen Analyse mehrmals beim Lesen selber laut lachen muss.
Ja.
Kommt auch nicht so oft vor.
Allerdings.
Und deshalb ist dieser Text auch, finde ich, so besonders gelungen. Und ich bin auch ganz sicher, dass Robert Habeck ihn lesen wird und auch selber ein bisschen schmunzeln wird, ehrlich gesagt. Aber ich bin gespannt, ob er irgendwie mal öffentlich darauf reagiert. Auch dieses den Kopf
ja,
zur
toll,
Seite
ne?
Zur Neige legen und in welchem Grad er das tut, in welcher Situation. Ja, fantastisch beobachtet.
Also dieses in den 45-Grad-Winkel zu verfallen, wenn er unangenehme Wahrheiten zu verkünden hat, wenn er dann irgendwas verkünden muss, was jetzt vielleicht nicht seiner persönlichen Position entspricht und er dann den Kopf neigt, 45 Grad und sagt, ja, das ist die Linie der Bundesregierung. Und was ich schon bei ihm merke, so das Sprachliche ist, er spricht ja manchmal so, als müsste er unangenehme Wahrheiten eher so aufstoßen. Also als hätte er was Falsches gegessen und es klingt immer so, als müsste er das dann jetzt nochmal, als käme es ihm wieder hoch, förmlich. Und das finde ich schon sehr, sehr schön. Unter anderem spricht sie auch davon, dass sie auch sagt, dass also Teil dieser Kultur, Tipp 5, Fehler eingestehen. Da schreibt sie, interessant ist, also je mehr Fehler man eingesteht, desto besser ist es eigentlich. Interessant ist, dass diese Entschuldigung und Eingeständnisse in der Presse nie groß beachtet wurden. Vielleicht, weil es Wichtigeres gab. Vielleicht aber auch, weil Entschuldigungen wie Schuhe mit sehr hohem Absatz sind. Wenn man sie nur einmal alle paar Jahre trägt, dann tuscheln die Leute, fragen, warum man heute so schick sei, begutachten, wie man darauf laufen kann. Aber wenn man sie immer trägt, dann ist es nach einiger Zeit keine Nachricht mehr. Je häufiger sich Politiker entschuldigen, desto weniger wird es ihnen also als Schwäche ausgelegt, desto weniger wird es überhaupt diskutiert. Ach, toll.
Ja, ist richtig gut. Also und vor allen Dingen ist es ja auch interessant. Ich meine, andererseits muss man sagen, um eine Sprache persiflieren zu können, muss man erstmal eine Sprache haben. Mhm. Also natürlich fällt Habeck...
Grüße gehen raus ans Kanzleramt.
Habeck fällt natürlich da auch deshalb heutzutage unter den Politikern und Politikern so auf, weil er jemand ist, der ja wirklich mit Sprache umgehen kann. Und ich glaube, das führt dann auch dazu, dass man sich auch mal über ihn lustig machen kann.
Weil er populärphilosophisch die Dinge dann doch relativ gut erklären kann, ne? Und die Komplexität der Dinge. Und er ist halt berührbar. Ich glaube, das ist vor allen Dingen das, was derzeit so besonders gut ankommt. Man kann ihm ins Herz schauen.
Ja, und als er dann da stand, halb verschwitzt vor der Kamera und verkünden musste, dass er jetzt praktisch mit den Scheichs hier verhandelt, was er eigentlich auch nicht machen will, da steht er dann vielleicht aber auch tatsächlich für Deutschland. das sich ja selber im Grunde genommen auch so fühlt. Wer will jetzt mit den Scheichs eigentlich verhandeln, aber es muss halt sein.
Ja, und bedient er nicht auch ein bisschen unser tief sitzendes Bedürfnis, den Daumen heben und senken zu können? Und wenn jemand so vor uns tritt und sagt, Leute, ich weiß auch, dass das hier alles nicht toll ist. Übrigens auch etwas, was Anna Meyer in dem Text natürlich auch erkennt, ne? Dass man halt immer auch ein bisschen sich zur eigenen Schuld bekennt. Und dass er da steht und sagt, ich weiß doch auch, dass es nicht toll ist, aber ich möchte euch hier auch erklären. Und dass wir dann alle sagen, okay, komm, jetzt, wenn du es so gesagt hast, dann heben wir im Kollektiv den Daumen und fühlen uns sogar selber gut dabei, dass wir diesem Mann so in Gänze so ein positives Zeugnis dann noch ausstellen.
Ja, es ist auch kein Wunder, dass er nicht mehr auf Twitter ist, sondern nur noch auf Instagram.
Das tut vielen gut. Wir sehen uns auf Mastodon.
Gucken mal, wer da spricht.
Man sollte vital resignieren, ein Satz von Gerhard Polt, gesprochen im Interview mit dem SZ-Magazin. Braucht der Mensch den Witz? Unbedingt, sagt Gerhard Polt. Anders wären die Schrecken des Lebens kaum auszuhalten. Zum 80. Geburtstag ein Grundsatzgespräch über die rettende Kraft des Humors und über den Schweinebraten, mit dem Polts Karriere begann. Ja, er ist ja nun mittlerweile tatsächlich auch schon 80 Jahre alt und auf die Frage...
Erschütternd.
Wahnsinn, ne?
Ja. Wir hatten diese Woche in unserem Wochenend-Podcast Uli Wickert,
ja, toll.
Der auch 80 wird dieses Jahr.
Ja.
Kannst du es glauben? Also, ja.
Wahnsinn, ne? Ja, Uli Wickert, mit dem ihr ja legendär eure kürzeste Alles-Gesagt-Folge aller Zeiten. Da waren es 12 Minuten, wie lange war es, glaube ich, ne?
Ja, es waren 12 Minuten und dann gab es eine Petition und wir mussten uns dieser Petition beugen und haben dann nochmal eine Folge aufgenommen mit vollen 5 Stunden. Uli Wickert hat eben in unserem Wochenend-Podcast jetzt auch nochmal diesen wunderbaren Satz gesagt, der gerade in diesen Zeiten so wichtig ist, weil sein Lebensmotto sei: die Lust nie aus den Augen verlieren.
Das ist ein sehr, sehr gutes Motto. Also man tut natürlich gut daran, wenn es einem in der Mitte des Lebens einfällt und nicht erst am Ende des Lebens. Das geht ja, ist ja meistens eher so das Problem unserer Elterngeneration gewesen. Da sind wir ja mittlerweile auch schon ein bisschen schlauer. Es geht unter anderem hier in diesem Text, in diesem schönen Interview, geht es auch um Loriot und um die Vorläufiger heutiger Shitstorms. Da kommt die Frage, wie erklären Sie sich diesen Hass? Und dann sagt er, die provokante Form der Ironie bringt Leute dazu, böse zu werden, weil sie das nicht ertragen oder weil sie das Gefühl haben, in ihrem eigenen Leben nur Nachtschattengewächse zu sein, nie zum Zug gekommen zu sein. Sie haben das Gefühl, was ihnen zusteht, wurde ihnen genommen oder nie gegeben. Man müsste also meinen, dass Menschen, die ein bisschen Sonne erwischt haben, davon verschont bleiben. Da hat er das Wesen des Shitstorms, glaube ich, schon relativ gut dekodiert. Eine Sache, die ich auch interessant finde im Zusammenhang mit der Problematik des Humors von damals, ob er heute noch möglich wäre, ist dieses schöne Beispiel, wenn es um die Ambivalenzen geht, sprich Vorurteile ausstellen und sie möglicherweise dadurch nochmal befeuern. Da sagt er, die Gefahr besteht immer, aber darin steckt ja auch oft eine grausame Pointe. Ich habe im Scheibenwischer mal sinngemäß gesagt, immer nur Auschwitz, immer nur Kritik, man muss ja auch mal SS-Leute dazu befragen, die waren schließlich auch dabei. Nach der Sendung komme ich abends heim, da schreibt mir der Nachbar nach, großartig, Polt, dass du dich das zu sagen traust, noch dazu bei der roten Sau Hildebrand. Ist natürlich fantastisch. Es führt wahrscheinlich weite Teile des Bürgertums, speziell in Bayern, damals vor. Die Frage ist trotzdem, wäre das in der Form heute so noch, also ich habe speziell bei dieser Stelle gesehen, dass auch moderne SatirikerInnen da gejubelt haben, gesagt haben, toll. Würde mich trotzdem trauen zu sagen, dass es aber auch die Ersten gewesen wären, die heutzutage gesagt hätten, das geht gar nicht. Und zwar deshalb, nur um das noch anzufügen, weil ich schon oft das Gefühl habe, ohne jetzt Einzelpersonen zu nennen, aber ich schon das Gefühl habe, dass oft keine Lust besteht, so etwas wie beispielsweise das lyrische Ich überhaupt anzuerkennen.
Ja, und ich habe auch, als ich die Stelle gelesen habe, darüber nachgedacht, in welcher Medienwirklichkeit wir natürlich heute leben, auch im Vergleich zu vor 30, 40, 50 Jahren. Weil natürlich jeder einzelne Satz, also das, was du jetzt so herrlich bayerisch, hobbybayerisch dargestellt hast, aus dem Kontext gerissen und getwittert kann. Das Publikum von Scheibenwischer, ich meine, man muss es unseren jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörern wahrscheinlich noch erklären, das war eine berühmte Kabarettsendung in den 80er Jahren von Dieter Hildebrand, war natürlich ideologisch zum allergrößten Teil auf derselben Seite von Polt und Hildebrand. Ja. Das heißt, die wussten natürlich, wie er das meint, und er wusste auch, dass das Publikum weiß, wie er das meint. Wenn du heute so einen Ausschnitt nimmst und schickst den in die Social-Media-Welt, dann grüß Gott.
Es ist ja nun auch einfach so, dass es ja halt eben nicht nur darum geht, was gesagt wurde, sondern von wem es gesagt wurde. Also würde Böhmermann jetzt diesen Gag machen, würden den auch alle verstehen, Klammer auf, wollen, Klammer zu, käme der Gag von irgendeinem, ich brauche jetzt keinen Komiker zu nennen, dann wäre ich mir da nicht ganz so sicher. Und es geht natürlich, klar, und das ist vermutlich auch legitim, auch immer darum, was ist denn auch so der künstlerische Gesamtkontext, in dem eine solche Nummer gespielt wird. Aber eine andere sehr berühmte und sehr komische Polt-Nummer ist natürlich, wie hieß es, Mai Ling? Mai Ling, also diese legendäre Nummer, in der es um Sextourismus geht, um einen Sextouristen, der sich eine asiatische Frau mit nach Hause genommen hat und der dann die kulturellen Gepflogenheiten erklärt. Das würde dir heute natürlich komplett um die Ohren fliegen, weil du dadurch asiatische oder anti-asiatische Stereotypen bedienst, obwohl es ja in erster Linie um die Reflexion dieser Teilöffentlichkeit geht, die es heute in der Form natürlich auch noch so gibt.
Ja, ja, also man sieht auch an den Geschichten, die dann erzählt werden, warum auch manches aus der Zeit gefallen ist und warum auch manches zu Recht aus der Zeit gefallen ist oder genau, warum auch wahrscheinlich Gerhard Polt das heute anders machen würde. Und deswegen ist es ja auch immer wichtig, finde ich, wenn man sozusagen so eine Biografie wie die von Gerhard Polt beurteilt, sich einzelne Passagen dann immer auch im Kontext der jeweiligen Zeit anzuschauen, auch wenn das wahnsinnig schwer ist, sich das immer vorzustellen. Aber ich fand überhaupt, dass er hat da wirklich herrliche Geschichten erzählt. Ein Lieblingsanekdote ist diese Selbstbeschreibung, dass er doch sagt, in dem Kreis oder in dem See, wo er wohnt, in Bayern, dann wissen die schon, die Leute, wenn es einen Stau gibt außerhalb des Dorfes, ja, dass er wieder im Auto sitzt. Ja, also weil er eben so langsam ist und sich so viel Zeit nimmt und damit ist er im Grunde genommen ja schon wieder sehr zeitgemäß.
Die unbequeme Meinung.
Kommt von Jagoda Marinic, aufgeschrieben in der Zeit. Sie schreibt, Le Pens Klientel, die Wut von Franzosen. Europa hat für die sich öffnende Schere von Arm und Reich keine Lösungen. Statt Wohnungspreise zu regulieren, hält die EU Spekulanten die Tür auf. Ich finde, in diesem Text hat sie wirklich ein paar sehr, sehr richtige Punkte angesprochen. Unter anderem schreibt sie, warum fragen so viele aus ihren Jugendstilwohnungen heraus empört, wie kann man nur Le Pen wählen, wo man doch Macron wählen kann und mit Macron unser heiliges Europa? Sollte man nicht besser umgekehrt fragen, wie kann man Macrons innenpolitischem Kurs gegenüber so unkritisch sein, wenn man seine Politik beobachtet? Woher die blinde Liebe zur EU? Arbeitnehmer haben es in Macrons Frankreich schwerer als zuvor. Die Mittelschicht darf mehr Steuern bezahlen, während die Vermögensteuer abgeschafft wurde, weil es ja Kapitalflucht gab. Weite Teile der Politik haben vor den Superreichen kapituliert. Ja, und ich glaube, das ist ja auch wirklich exakt das und der Denkfehler, der oft betrieben wird. Alleine dieses aus unserer Warte, wir sitzen ja in diesen Jugendstilwohnungen, das gern formulierte Argument, ja, wie kann man sich denn für eine Faschistin entscheiden? Wie kann man denn eine Rechte wählen? Ich glaube, dass das für viele, die sich für Le Pen jetzt beispielsweise entschieden haben, kannst du auch immer als Chiffre natürlich für Trump benutzen bis zum gewissen Grad, die interessieren sich natürlich gar nicht für das Außenpolitische und die interessieren sich auch noch nicht mal, und zwar im Positiven wie im Negativen, für den Faschismus oder den Rassismus, aber sie sehen natürlich, da ist ja deswegen das Thema Kaufkraft spielt eine große Rolle und halt eben natürlich auch die Bezahlbarkeit der Mieten und des Lebens. Und wenn du diese Probleme nicht bereit bist, in den Griff zu bekommen, dann wird natürlich speziell so der Mittelbau der Gesellschaft immer weiter abgeschmolzen und diese Probleme dringen natürlich immer näher an dich ran als Staat.
Und natürlich, die Situation in Frankreich ist ja auch dann nochmal besonders, weil auch Macron natürlich für dieses elitäre Pariser Lebensmodell steht, Elite-Uni, Elite-Politiker, genau, abgehoben, hat im Grunde genommen mit fast den allermeisten Teilen seines Landes nichts am Hut, taucht da auch nicht auf. Da ist er natürlich auch eine dankbare Gegenfigur, also für dieses, ja, für dieses Milieu. Und es wäre eben ganz großer Fehler, eben aus den Jugendstilwohnungen heraus, so leicht von oben herab, sich den Kopf zu schütteln und zu sagen, wie kann man nur? Man muss schon fragen, wie kann man nur? Also das muss man schon rausfinden.
Ja, absolut,
aber,
klar.
Aber 43%, was hat sie bekommen? 43%, glaube ich, oder?
Ja, ich glaube 42.
Ja. 42, ja, irgendwie sowas, ja. Das sind viel zu viele Menschen in Frankreich, um sie alle als Nazis abzustempeln.
Total. Ich glaube, manchmal ist es wahrscheinlich auch viel simpler. Also gehen wir mal davon aus, dass da eine große Wut herrscht in der Bevölkerung. Auch in dem angesprochenen Mittelbau, aber an den Rändern. Und zwar sowohl politisch wie auch geografisch, denn da wohnen ja mittlerweile die meisten Menschen an und in den Rändern. Und was wir, glaube ich, manchmal nicht zu verstehen bereit sind, ist, dass die Wut auf die Elite, in diesem Falle manifestiert in Macron, immer viel größer ist als eine diffuse Sorge vor dem, was da kommen könnte, würde man Le Pen wählen. Aber dieser wirklich unglaublich befriedigende Gedanke, in dumme Gesichter wie beispielsweise deines oder meines blicken zu können, in dem Moment, wo Le Pen Präsidentin wird, diese Vorstellung ist für viele so motivierend, und zwar auch an die Wahlurne zu gehen, dass alles andere, was daraus erwachsen könnte, gar nicht so schlimm sein kann. Und ich glaube, wenn man das nicht in den Griff kriegt, dann werden wir mindestens, also spätestens in 5 Jahren, aber vermutlich in den USA schon in 2 Jahren wieder dasselbe Problem vorfinden.
Ja, und wir haben es beim Brexit erlebt. Also das ist im Grunde genommen ein ganz vergleichbarer Impuls gewesen.
Ja.
Und dass ja auch viele, also sagen wir mal so ein paar konservative Freunde, die ich in England habe, die selber total erschrocken sind danach. Ach wie jetzt? Ach, das heißt das jetzt? Und ich glaube, so würde es vielen Wählerinnen und Wählern in Frankreich auch gehen. Deswegen bin ich am Ende natürlich erleichtert gewesen. Und ich glaube, Macron selber weiß, wie niemand sonst in Frankreich, dass die Leute nicht ihn gewählt haben, sondern gegen Le Pen gewählt haben.
Gewinner des Tages.
Beziehungsweise Gewinnerin, Sarah Kuttner. Sie ist nicht nur jetzt auch Doppelpodcasterin, sie hat ja schon seit 5 Jahren das kleine Fernsehballett mit Stefan Niggemeier, liebe Grüße, sondern sie podcastet jetzt auch zusammen mit Katrin Bauerfeind, was sehr unterhaltsam ist. Ich habe die erste Folge gehört, ich finde das ein großer Gewinn. Man sollte ja kaum meinen, dass der Podcast-Landschaft noch etwas gefehlt hat, aber das würde ich durchaus dazu zählen. Und sie hat der dir bekannten Zeit ein Interview gegeben, überschrieben ist das Ganze: Woran ich richtig hart arbeite, ist eine 2-Tage-Woche. Das Fernsehen war nicht das Richtige für sie, sagt Sarah Kuttner, jetzt trainiert sie Hunde und findet darin Balance und Glück. Doch viel wichtiger ist ihr genug Zeit. Findest du dich in diesem Gefühl wieder, Christoph?
Also ich habe noch nie darüber nachgedacht, ob ich Hunde trainieren möchte. Fand es aber dann irgendwie ganz interessant. Also die Vorstellung, Sarah Kuttner beschreibt ja auch, dass sie am Anfang gedacht hat, wie kann sie jetzt als Prominente da überhaupt in so einen Kurs reingehen, und hat es dann erst versucht, mal online zu machen. Aber das scheint irgendwie so sehr kompliziert und abstrakt gewesen zu sein. Und deswegen ist sie dann doch in so einen Hundetrainerkurs gegangen und trainiert jetzt 2 Hunde in der Woche und scheint damit glücklich zu sein. Also ich meine, ich war mal vor vielen Jahren in einem Summercamp für junge Führungskräfte, so Sachen gibt es ja. Und dann hatten wir einen fantastischen englischen Professor oder Coach, der irgendwann mal sagte, sie müssen sich alle etwas suchen im Leben, was sie regelmäßig machen und was nichts mit der Arbeit und nichts mit ihrer Familie, sondern nur mit ihnen selbst zu tun hat. Und sorgen Sie dafür, dass Sie das haben, weil Sie müssen regelmäßig was machen, was nur mit Ihnen selbst zu tun hat, was Ihnen selbst Glück bringt. Ich habe dann ihn gefragt, ich würde am Samstagnachmittag immer Fußball schauen, live, stundenlang, und alle...
Ist anschlussfähig, diese Meinung ist anschlussfähig, ja, in Deutschland.
und alle, ja, also anschlussfähig, aber sozusagen, also meine damalige Freundin konnte das irgendwie überhaupt nicht glauben, alles. Und dann meinte er, ja, also er sei ja Engländer, er gehe Freitagabend immer in den Pub, das sei also seine Ablenkung einmal in der Woche. Aber ich glaube, da ist was dran. Und wenn Sarah Kuttner glücklich wird mit den Hunden, dann... Da freue ich mich für Sie mit.
Das ist ja insofern ja auch eine Leistung, sich bewusst, also natürlich nicht komplett, weil sie podcastet ja, glücklicherweise schreibt sie ja auch immer wieder mal ein Buch.
Sie gibt auch Interviews insofern, hin und wieder.
Sie gibt auch Interviews, insofern ist ihr die Öffentlichkeit in gewisser Hinsicht schon auch durchaus noch geheuer. Aber diese Auflistung, die sie für sich gemacht hat, sie hat es dann auf die Tapete neben dem Bett geschrieben, was macht mich glücklich, was macht mich weniger glücklich. Da war dann die Bekanntheit, vermutlich um der Bekanntheit willen, eher auf der Negativseite. So, weil sie sagte, sie will jetzt nicht angesprochen werden, wenn sie bei H&M gerade Unterhosen kauft, können wir jetzt ein Foto machen. Sehr nachvollziehbarer Impuls. Trotzdem ist es ja für viele von uns Öffentlichkeitsbademeistern ja unglaublich, dass man sich bewusst gegen eine Fernsehsendung entscheidet und sagt, ich möchte da jetzt erstmal nicht mehr stattfinden, sondern möchte lieber Hunde trainieren. Das ist ja immer wieder mal vorgekommen, dass Menschen sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen haben und einem in Anführungsstrichen ehrbaren Beruf nachgegangen sind. Und wenn man Jahre erstmal in der Öffentlichkeit verbracht hat, ist es ja eigentlich erstaunlich, dass man sich freiwillig gegen die Öffentlichkeit entscheidet. Umso bemerkenswerter ist dann dieses, es ist ja eben kein Hobby, es ist ja ein Beruf, Hundetrainerin zu sein.
Ja, ja. Wobei natürlich, also ich finde es auch sehr bemerkenswert und gleichzeitig natürlich auch interessant, dass die allermeisten Fälle, die mir jetzt so einfallen, und es liegt natürlich daran, dass die in der Öffentlichkeit stattfinden, anschließend auch darüber Bücher geschrieben haben oder in Interviews darüber reden. Also es ist sozusagen, es ist dann, wie sagt man, Habermas würde sicher was sehr philosophisch Kluges dazu jetzt sagen. Scheint jetzt doch nicht so ein ganz hundertprozentiger Abschied aus der Öffentlichkeit zu sein. Deshalb übrigens bewundere ich Steffi Graf.
Oh ja, das ist ihr wirklich gelungen. An dieser Stelle gucke ich noch mal kurz auf das Telefon, ob Boris Becker ja nun mittlerweile
Ich dachte, ich werf dir das Stichwort mal so indirekt
perfekt
zu.
Ja. Hast du Meldung über das Urteil? Ist da die Push-Mitteilung bei dir eingegangen?
Nee, hier ist noch nichts angekommen.
Aber einer hat die Höchststrafe. Ralf Rangnick wird österreichischer Fußballnationaltrainer. Was hat der denn verbrochen? Oder ist das freiwillig?
Die Schande von Manchester.
Die Schande von, ist auch eigentlich geil, ne? Wenn du vorher Trainer von Manchester United gewesen bist und als nächstes sagst du, ich habe mir gerade einen Traum erfüllt, ich bin österreichischer Nationaltrainer. Bemerkenswert, oder? Ich
wollte mit David Alaba trainieren.
Das Kleingedruckte.
Vom Knast bis ins Kino. Xatar ließ sich bei CO Pop in die Karten schauen. Das berichtet die Musikwoche. Eine Keynote mit Xatar bildete am 21. April den Auftakt zur CO Pop Convention 2022. Der Rapper, Labelmacher und Goldman-Unternehmer trat passend zur anstehenden Premiere des Rheingold-Films von Fatih Akin in einem Kinosaal auf. Ich habe das Interview gehört. Das gibt es bei Machiavelli. Jan Kawelke hat es geführt. Liebe Grüße. Ich fand das gut. Ich fand es wirklich gut, weil ich finde, ich bin jetzt kein großer Fan von Deutschrap, kenne aber die Nummer Mein Mantel von Xatar. Die hatte mir vor Jahren mal jemand empfohlen. Seitdem ist es wirklich eine meiner absoluten Lieblings-Deutschrap-Nummern, weil sie einerseits so einen wunderbaren 90s-Biggie-Flow hat. Auf der anderen Seite ist dieser Text augenzwinkernd und auf eine gewisse Art und Weise natürlich für mich als Bildungsbürger aus dem Gaswasser-Scheiße-Imperium in Kassel-Brauxel natürlich auch einfach irgendwie erfrischend schlicht. Und dann habe ich dieses Interview mit Xatar und Jan Kawelke gehört und fand das echt einen interessanten Einblick in die Gedankenwelt von Xatar, den ich bislang so überhaupt nicht umrissen habe. Und plötzlich stellst du fest, dass dieser Xatar tatsächlich aus dem Bildungsbürgertum kommt. Sein Vater ist Pianist, der hat diverse Partituren geschrieben. Die Mutter ist, glaube ich, irgendwie Querflötistin oder so. Also die kommt auch wirklich aus der klassischen Musik. Und du stellst plötzlich fest, was für eine Form von Auflehnungsbedürfnis bei diesem damals ja noch jungen, mittlerweile mittelalten Mann da immer gewesen sein muss. Und dieser Lebensweg erklärt sich in gewisser Hinsicht dann schon ein bisschen besser. Und Dinge wie, warum er jetzt kein Geld, sondern ein Goldtransporter gewesen ist, überfallen hat, das vermittelt sich ansatzweise auch in diesem Gespräch. Ich fand das wirklich toll. Also ich kann nur dringend empfehlen, sich das mal anzuhören. Dafür muss man noch nicht mal Fan der Xatar-Alben sein.
Es ist ja auch interessant, wie Rapper über die Jahrzehnte immer wieder mit diesem harten Image spielen. Und wenn man dann eben genauer hinschaut, ist es dann manchmal doch nicht ganz so.
Herr Bushido ist ja auch Sohn eines tunesischen Diplomaten,
ja,
wenn ich mich nicht irre. Ne?
Und ich erinnere mich, ich habe mal, es ist viel Jahre her, einen Helden meiner Kindheit, meiner Jugend interviewt, LL Cool J, den ich also dazu befragt habe, warum er zu diesem wahnsinnig coolen Style kam, als er in den 80ern berühmt wurde, mit diesem Kangol-Hut und der Goldkette und den coolen Nikes. Und dann erzählte er mir, dass er nichts davon getragen hat, sondern eigentlich Röhren, Karottenjeans und Cowboystiefel. Und als er mit 15 dann zum Fototermin kam und der damalige Fotograf Glennie Friedman, berühmter Hip-Hop-Fotograf, dann zu ihm gesagt hat, so geht es nicht. Und hat ihn dann einfach komplett neu eingekleidet und hat ihm dann den LL Cool J-Look verpasst. Also das nur so viel zum Authentizitätsthema.
Das ist ja in gewisser Hinsicht ja dann auch eine Doublette, wenn man mal die Entwicklung der Sex Pistols sich anguckt. Ne? Also Malcolm McLaren, dann Vivian Westwood, die ganzen ausgestattet hat. Also auch eigentlich interessant, dass die Sex Pistols unter dieser Vorlage ja eigentlich eine der bekanntesten Boybands gewesen sind, die dann von Malcolm McLaren und von Vivian Westwood gemacht wurden. Und der Look. Oder im Umkehrschluss könnte man vielleicht, auch wenn wir jetzt gerade schon hier ein bisschen rumjazzen, sagen, dass erst der Film Der Pate die modernen Mafiosi und ihren Look gemacht hat, John Gotti und folgende. Ist schon interessant, ne?
Ja, die haben das sehr aufmerksam geschaut, ne?
Ja, total.
Das gibt's doch gar nicht.
Ex-Verlobte von Jason Sudeikis, Olivia Wilde, erhält Sorgerechtsunterlagen live auf der Bühne. Ich zitiere gerne den Stern. Das Ex-Paar Olivia Wilde und Jason Sudeikis hat zwei gemeinsame Kinder. Jetzt bekam die 38-Jährige Sorgerechtsunterlagen zugestellt, während sie live auf der Bühne stand und einen Film vorstellte. Auf dem Kuvert stand persönlich und vertraulich. Diese Meldung war, glaube ich, vom Mittwoch. Ich habe das jetzt nochmal mit reingenommen. Das ist ja schon irre, dass du auf der Bühne bist und man möchte ja meinen, als Filmstar bist du einigermaßen untouchable und dann kommt jemand mit so einem Kuvert, während du auf der Bühne stehst und den Film präsentierst und sagt, hier ist ein Kuvert für dich. Und in dem Moment, wo du ihn annimmst, kommt dann der Satz, you got served oder you've been served, was ja in den USA immer bedeutet, also wichtige Unterlagen wurden dir zugestellt. Das ist jetzt hier dokumentiert und ich meine, besser dokumentieren als auf einer Bühne, kannst du es ja eigentlich kaum. Das ist schon interessant, speziell wenn man eigentlich gerade in Sorgerechtsstreitigkeiten steckt, ist das wahrscheinlich für den Frieden zwischen Ex-Partnern ist auch nicht so förderlich, wenn man auf der Bühne eine derartige Demütigung hinnehmen muss.
Also wenn ich es richtig gelesen habe, dann hat der Mann sich ja anschließend entschuldigt, weil er, glaube ich, gemerkt hat, oder vermutlich gemerkt hat, dass das jetzt doch nicht so ein ganz guter Move war. Wobei es interessant ist, ne, das scheint dieses Jahr so zu sein, dass wir Schauspielerinnen und Schauspieler auf offener Bühne vor laufenden Kameras dabei erleben, wie sie Dinge tun und machen, von denen man nie geglaubt hätte, dass sie irgendwie stattfinden können.
Unglaublich, unglaublich. Jetzt ist natürlich die Frage, also genau, ja, worauf spielst du an? Es gibt jetzt einen bunten Strauß an Paaren. Also es hätte theoretisch natürlich auf der Bühne auch zur Gewaltausschreitung kommen können. Es hätte aber auch gut sein können, dass man das Ganze einfach irgendwann diskret zu Hause im Defekierungsbereich löst, wenn man das Bett aufschlägt und sagt, huch, was ist das denn hier? Ich habe ja gar keinen Hund. Also das ist schon wirklich spannend, was da gerade passiert. Genau, du sagst es ganz recht, Jason Sudeikis sagt seinerseits, er habe damit nichts zu tun. Das ist insofern auch glaubwürdig, als man ja selber keinen Einfluss auf den Zustellungsprozess dieser Dokumente hat. Das heißt, man sagt halt irgendwann nur, seht zu, dass sie das kriegt. Und dann sagt der Zusteller, ich weiß auf jeden Fall, an welchem Tag die wo ist. Blöd ist trotzdem.
Der Rat an alle Prominenten sollte also sein, sollte man sich in solchen Situationen befinden, nicht zu lange ankündigen, wann man wo vor der Kamera tritt.
Das ist insofern auch richtig. mir fällt gerade ein, dass ja Skodran Mustafi, unser Ex-Nationalspieler, gerade ausgeraubt worden ist in seiner Villa irgendwo in Spanien. Und ich verknüpfe das deshalb, da geht es ja auch um Öffentlichkeit und ein bisschen das Problem, was das Ganze mit sich bringt. Denn der Grund, warum diese Täter bei ihm eingestiegen sind oder über den Zaun gestiegen sind, ist, dass er ein paar Tage vorher ein Foto von sich gepostet hat, lässig im Garten, das Anwesen von ihm lediglich getrennt von dem anliegenden Golfplatz durch einen niedrigen Zaun. Und da sind dann die Diebe auf den Gedanken gekommen, naja, also vom Golfplatz kommt man relativ schnell über diesen Zaun auf das Anwesen. Und es wurden dann wirklich Schmuck, Wertsachen und, das fand ich besonders gut, teure Taschen im Wert von über 1 Million mitgenommen. Wie viele Kulturbeutel haben die denn da rausgeschleppt?
Ja, fällt mir sofort der berühmte Kulturbeutel von Oliver Kahn ein. Erinnerst du dich noch an den?
Ja, natürlich.
Also der war nicht ganz 1 Million wert, aber zumindest so ein paar Tausend wahrscheinlich.
Ja, der Mensch drumherum war mehrere Millionen wert. Ja, genau, ja, der Kulturbeutel selber ist jetzt wahrscheinlich mittlerweile im Deutschen Haus der Geschichte, schätze ich mal.
Nehme ich an. Schon von Joschka Fischer.
Ja. Aber es ist schon interessant, was die Öffentlichkeit dann teilweise für Probleme nach sich zieht. Der Narzissmus, auch der Darstellungswille. Es gab ja auch schon diverse beispielsweise Bankräuber, die nur durch einen Instagram-Post irgendwo in Mexiko oder in Rio in einem Pool sitzend aufgespürt wurden. Also du siehst die Eitelkeit, wahrscheinlich auch der Drang der Öffentlichkeit zu zeigen, wir haben es geschafft, wir waren schlauer als die Ermittler, reitet dich am Ende auch wieder rein. Auch da wieder Eitelkeit schlägt Intelligenz.
Selbst Verbrecher wollen gesehen werden.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Wunden an Kopf, Armen und Beinen. Känguru attackiert Golferin in Australien. Das berichtet der Spiegel. Es war bereits die dritte Känguru-Attacke in Australien seit Mitte März. Eine Golferin ist von einem großen Tier umgetreten und schwer verletzt worden. Medien spekulieren über dessen Böswilligkeit. Das finde ich, der letzte Satz gefällt mir besonders gut, was da in der Gold Coast los ist. Ich meine, dass Menschen ramponiert aus Australien wieder zurückkommen, das weiß natürlich niemand besser als ich, der mit dem Dschungelcamp verbandelt ist beruflich.
Hattest du damit Kängurus auch also leibhaftig schon mal zu tun? Oder?
Nur mit einem Wallaby, das ist ja die kleinere Variante des Kängurus. Einem ausgewachsenen Känguru habe ich noch nie gegenübergestanden. Es würde wahrscheinlich auch automatisch sofort Brustmuskelneid einsetzen. Diese Viecher sind ja unglaublich muskulös. Ah, ja? Wenn man denen gegenüber... Ja, Wahnsinn. Ah. Wirklich, also so ein Känguru gegen Tyson Fury, da würde ich vielleicht sogar noch ein paar Euro auf das Känguru setzen. Trotz der geringeren Reichweite.
Ja, ich habe mal eine Podcast-Folge mit einem Känguru aufgenommen, aber das war nicht ganz so muskulös.
Marc-Oliver Klingen oder mit
ja,
wem?
Ja, genau, exakt. Ja. Ja, mir tut die Frau natürlich leid. Das muss ja, ich schon noch einmal sagen. Ja,
also natürlich. Diese,
wobei natürlich alle Vorurteile in der ganzen Welt gegenüber Golfen, besonders in Deutschland, natürlich in der Geschichte wunderbar bestätigt werden. So. Diese armen Golfer.
Ja, es ist aber eine 68-jährige Rentnerin. Also es war kein deutscher Zahnarzt, den es da erwischt hatte. Insofern ist unser Mitleid also zu 100% der Frau sicher.
Sehr.
In Miami, Florida, finde ich das immer spannend. Da kommen ja irgendwie alle paar Tage irgendwelche Videos. Das sieht immer aus wie Jurassic Park 5. Dann hast du so einen Golfplatz und dann kommt dann plötzlich so ein riesiger Alligator, der seelenruhig da durchs Bild läuft und denkst, ich würde doch niemals im Leben einen Golfschlag ausführen in der Nähe einer Wasserstelle auf so einem Golfplatz in Florida. Aber gut, die sind da auch, gut, die haben Trump erlebt. Die sagen auch, was soll denn jetzt noch passieren?
Lass den Alligator immer durchlaufen.
Ja, ja eben, ja. Ja. Ja, ja. Also wie gesagt, die Kängurus, ich teile da in gewisser Hinsicht die Vorbehalte meiner Frau, die immer sagt, am Ende sind Kängurus nichts anderes als gigantische Ratten. eine Perspektive, der ich mich gerne anschließe.
Ich dachte, deine Frau wollte sagen, Kängurus sind auch nur Menschen.
Also ich glaube, für diese Art von Tier hat sie wenig übrig.
Ja, hast du ein Lieblingstier eigentlich?
Mein Lieblingstier war als Kind immer der Blauwal, einfach nur aufgrund der schieren Größe. Einfach nur aufgrund der schieren Größe und so viel sei auch verraten. Ich hatte Ende der 90er, damit will ich jetzt auch wirklich die Verstörung für alle komplett machen, ich hatte sogar mal Leguane. Das kann ich mir, hast du auch Dinge getan, so in jüngeren Jahren, die dir im Nachhinein in keinster Weise mehr erklärbar sind? Ich kann mir wirklich nicht mehr erklären, warum ich damals über Leguane verfügt habe. Völliger Quatsch.
Ja. Ich hatte mal tatsächlich so als, ich weiß gar nicht, so 11, 12-Jähriger eine Phase, habe ich Briefmarken gesammelt.
Das auch ist nicht schlecht.
Etwas, was ich mir heute auch nicht mehr so richtig erklären kann. Aber es war vielleicht, ich komme ja aus einem kleinen Dorf in Hessen, aus Langgöns.
Ja, da ist Verwandtschaft von mir. Liebe Grüße.
Ja? Ah, liebe Grüße, ja. Und da gab es eben damals noch so ein Postamt. Und ich erinnere mich, vielleicht war ich da auch 8, 9 oder so. Und dann ging man immer völlig aufgeregt einmal im Monat ins Postamt, weil die neue Kollektion angekommen war. Die neuen Briefmarken waren da.
Ja, gut, okay.
Hat nicht so lange gehalten, die Leidenschaft. Aber so 1, 2 Jahre... da in diesem Postamt waren schön.
Ja, siehst du, und bei mir war das halt wirklich mit den Leguanen so, die haben auch nichts gemacht. Also die haben da einfach nur rumgesessen, die haben sich nicht bewegt und haben darauf gewartet, dass man sie füttert. Ein Jahr später habe ich Zivildienst gemacht, dann war das sowieso, dann habe ich diese Bedürfnisse anders befriedigt und habe mir danach einen Hund geholt und habe erst dann verstanden, was ein Haustier eigentlich zu leisten imstande ist. So.
Ja, mein Lieblingstier sind Faultiere.
Ja, die sind natürlich toll.
Ja, die ich wirklich liebe, also nicht nur wegen des berühmten Films, sondern weil sie auch nur in Deutschland Faultiere heißen. Sonst, auf Englisch heißen sie Sloth und ich glaube in allen anderen Sprachen. Nur wir Deutsche können natürlich diese Individualität eines Tieres nicht aushalten und müssen es Faultier nennen.
Interessant, ne? Die Strebsamkeit der Deutschen kommt sogar an dieser Stelle zum Tragen, dass man selbst ein Tier, das nicht anders kann, weil es von Natur aus so werkseinstellig nur mal so ist, wird von uns Deutschen auch noch geschämt. Kann man es nicht auch einfach, was weiß ich, bedingungslosen Grundeinkommen Affen nennen oder so? Ne? Muss doch noch eine Umdeutung, muss doch möglich sein. Sloth.
Der Gerhard Polt unter den Tieren.
So halten wir es. Lieber Christoph, du hast es hinter dir. Ich entlasse dich ins Wochenende. Wobei, du musst ja noch den Newsletter weiter vorbereiten.
Ja, den schreibe ich jetzt noch fertig. Für 17 Uhr. Geht ja jeden Tag um 17 Uhr brav raus.
Sehr gut, sehr gut. Ich bedanke mich ganz herzlich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich würde mich sehr freuen, wenn du wieder bei uns zu Gast wärst.
Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich aufs nächste Mal. Und bitte grüße deine Tochter. Sag ihr doch bitte, du bist ganz selten zu spät.
Das stimmt. Dankeschön.
Tschüss, mach's Micky. Gut.
Bis dann.
Tschüss, Wochenende. Tschüss.
Dir auch.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassan-Nier. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hanna Marahiel. Ton und Schnitt: Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.